Schönen Donnerstag, das ist der Medizin-Talk mit mir, Verena Fuchs, und mit dem Privatdozenten Dr. Matthias Hautmann, Chefarzt der Abteilung für Strahlentherapie im Klinikum Traunstein. Wir sprechen heute über Bestrahlung. Normalerweise denkt man bei Bestrahlung ja immer sehr schnell an bösartige Krebserkrankungen, aber wir wollen heute über eine Bestrahlung bei gutartigen Erkrankungen sprechen. Grüß Gott, Herr Dr. Hautmann.
Grüß Gott. Ja, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Auch über ein spannendes Thema, die Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen oder, wie ich lieber sage, nicht maligne Erkrankungen. Denn gutartig und Erkrankung, das schließt sich in meinen Augen so ein bisschen aus.
Über welche Erkrankungen sprechen wir denn da? Also bei welchen Erkrankungen kann man denn oder setzt man denn eine Strahlentherapie ein?
Das ist ein sehr weites Feld, die Strahlentherapie nicht maligne Erkrankungen. Das beginnt bei den sogenannten gutartigen Tumoren, also Tumoren, die sich jetzt nicht bösartig verhalten, das heißt lokal nicht zerstörend wachsen und auch keine Metastasen setzen, geht dann über die sogenannten proliferativen Erkrankungen. Das sind Erkrankungen, die mit Gewebswucherung im weiteren Sinne zu tun haben. Typisches Beispiel hierfür wäre der sogenannte Morbus Dipitra. Das kennt man vielleicht aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis. Das sind so strangartige Knotenbildungen in der Handfläche, die im Endstadium auch zu Verkrümmung der Finger führt. Der größte Teil sind aber sogenannte degenerativ und degenerativ entzündlichen Erkrankungen des muskuloskeletalen Systems. Da fallen zum Beispiel die Arthrosen drunter oder die Plantarfaszie, das heißt der Fersensporn, wie man im Volksmund nennt, aber auch in Richtung Tennisellbogen- und Schulterarmsyndrome.
Bei diesen Erkrankungen, wie darf ich mir das vorstellen? Also wie läuft dann so eine Bestrahlung ab oder wie kommen die Patienten überhaupt zu Ihnen?
Das sind jetzt mehrere Fragen, die Sie hier reingepackt haben. Die Patienten kommen über unterschiedliche Wege zu uns. Viele Patienten kommen über die Hausärzte. Etliche Patienten werden auch über niedergelassene Kollegen der Orthopädie zu uns geschickt, insbesondere wenn es sich um Erkrankungen aus muskuloskeletalen System handelt. Es gibt aber auch Patienten, die Empfehlungen von Bekannten oder Verwandten bekommen haben und sich dann an uns wenden, oder auch Patienten, die von anderen Berufsgruppen, zum Beispiel auch Physiotherapeuten, Empfehlungen bekommen haben und sich dann an uns wenden. Wichtig ist für die Strahlentherapie generell, wir sind ein Fach, das überweisungsschein pflichtig ist. Das heißt, wir brauchen tatsächlich bei Patienten einen Überweisungsschein von einem Kollegen, damit wir da überhaupt tätig werden können. Die zweite Frage von Ihnen war ja, wie das abläuft. Grundsätzlich arbeiten wir bei der Bestrahlung der nicht maligen Erkrankung ähnlich wie bei der Strahlentherapie von bösartigen Tumoren. Also wir setzen dieselben Bestrahlungsgeräte ein, dieselbe Strahlenart mit den hochenergetischen Photonen und zum Teil auch Elektronen. Allerdings wird in der Regel mit einer ganz anderen Dosis gearbeitet.
Das heißt, also mit welcher Dosis arbeitet man jetzt bei einer bösartigen Tumorerkrankung und bei einer, auch wenn Sie sagen, das Wort passt nicht, gutartigen Erkrankung mit einer Bestrahlung?
Bei bösartigen Tumoren geht es ja in erster Linie darum, die Tumorzellen abzutöten. Dazu braucht man relativ hohe Bestrahlungsdosen. Wir messen die Dosis in sogenannten Gray, also in der Einheit Gray. Und wenn man jetzt einfach mal so einen Vergleichswert hat, wenn man jetzt einen Patienten mit einem Prostatatumor bestrahlt, also einen bösartigen Prostatatumor, dann würde man in der Größenordnung 74 bis 78 Gray Gesamtdosis liegen. Bei einer Patientin mit einem Brustkrebs in der Regel zwischen 60 und 66 Gray Gesamtdosis. Wenn man jetzt auf die nicht maligen Erkrankungen geht, dann gibt es ein sehr unterschiedliches Profil. Gutartige Tumore, die ich ja so kurz erwähnt habe, die werden in einer ähnlichen Dosierung behandelt wie bösartige Tumore. Da liegt man meistens so um die 50 bis 54 Gray. Die proliferativen Erkrankungen, wo ich ja als Beispiel diesen Morbus Dipitra erwähnt hatte, da liegt man eher so im Bereich 20 bis 30 Gray. Und bei diesen häufigen degenerativ und degenerativ entzündlichen Erkrankungen des muskuloskeletalen Systems, dass man tatsächlich im Niedrigdosisbereich, da hat man Gesamtdosen von 3 bis 6 Gray, meistens aufgeteilt auf 6 Fraktionen, also 6 Bestrahlungssitzungen, jede Bestrahlungssitzung zwischen 0,5 und 1 Gray. Und interessant ist tatsächlich dabei, dass man auch das Wirkmaximum in diesem Dosisbereich hat. Das heißt, in dem Fall nicht viel hilft viel, sondern tatsächlich, wenn ich von der Dosis höher gehe, habe ich zumindest keine bessere Wirkung. Wenn ich von der Dosis weit runter gehe, wird aber die Wirkung schlechter. Also man hat das Wirkmaximum in diesem Niedrigdosisbereich.
Bei einer Bestrahlung, da bringt man Tumorzellen um. Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt über diese entzündlichen Erkrankungen reden, ist ja die Wirkung dann anders. Also wie funktioniert das dann? Was passiert da bei der Bestrahlung?
Tatsächlich ist es so, dass man hier einen ganz anderen Wirkmechanismus als bei den Tumoren hat. Ich habe erwähnt, bei den Bestrahlungen von bösartigen oder auch gutartigen Tumoren will man diese Tumorzellen abtöten durch die Bestrahlung. Bei der Bestrahlung dieser muskuloskeletalen Erkrankungen, dieser sogenannten degenerativ oder degenerativ entzündlichen Erkrankungen, ist im Vordergrund eine antientzündliche Wirkung der Strahlentherapie. Und das ist auch genau die Wirkung, die in diesem Niedrigdosisbereich auftritt. Wir wissen, dass die Strahlentherapie an vielen Stellen in der sogenannten Entzündungskaskade, also in diesem Entzündungsprozess, angreifen kann und da auch sehr effektiv wirken kann.
Und wie darf ich mir das dann vorstellen? Also wir können ja einfach mal als Beispiel vielleicht den Fersensporn nehmen, der ist mir jetzt so im Gedächtnis geblieben. Wenn jetzt jemand kommt und hat einen Fersensporn, erstens, was hat der für Symptome, also wie geht's dem und was können Sie mit der Strahlentherapie dann erreichen?
Auch das sind, glaube ich, wieder mehrere Fragen, die eigentlich in Ihrer einen Frage drinnen stecken. Ich versuche das jetzt mal so in 2 Kategorien einzuteilen. Das erste ist, mit was kommt so ein Patient? Also tatsächlich ist der Fersensporn, oder ich sage dazu lieber immer eigentlich die Plantarfasziitis, häufiges Krankheitsbild und vielleicht sogar das häufigste Krankheitsbild, das wir bei der Strahlentherapie nicht malignen Erkrankungen sehen. In der Regel sind es Patienten, die schon über längeren Zeitraum starke Schmerzen haben, belastungsabhängige Schmerzen beim Auftreten, aber auch einen typischen Anlaufschmerz. Das heißt, die Patienten beschreiben oft, sie sitzen, stehen auf und die ersten Schritte sind ganz besonders schmerzhaft. Dann läuft sich so ein bisschen ein und wenn sie eine längere Belastung haben, dann klagen die Patienten wieder über vermehrt Schmerzen und häufig dann, wenn sie zur Ruhe kommen, auch wieder so Nachtpochen. Viele der Patienten haben schon etliche andere Behandlungen hinter sich, meistens Frustran, muss man dazu sagen, und kommen dann erst zur Strahlentherapie. Wobei man sagen muss, dass die Strahlentherapie eine der am besten untersuchten Behandlungsmethoden, speziell bei der Plantarfasziitis ist und es da auch wirklich sehr gute Studienergebnisse und Daten dazu gibt. Sogar von allen Behandlungsoptionen die besten Studienergebnisse. Das zweite ist, Sie haben so ein bisschen gefragt, wie ist denn der Weg des Patienten, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Wenn wir schon bei den Fersensporen sind, also woher kommt der überhaupt? Und weil Sie gemeint haben, oft kommt man spät zur Strahlentherapie. Was wird da oft vielleicht schon davor gemacht und frustriert die Patienten dann auch, weil es nicht so wirkt?
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Ich habe schon gesagt, im Volksmund bezeichnet man es vorwiegend als Fersensporen. Der Sporn bezeichnet in der Regel eine Verknöcherung des Ansatzes von der sogenannten Plantaraponeurose. Die Plantaraponeurose, das ist so ein derber Bindegewebsstrang, der das Fußgewölbe verspannt. Und im Ansatz an der Ferse hinten kann das verknöchern. Und diese Verknöcherung ist häufig mit einer Entzündung von dieser Plantaraponeurose, der sogenannten Plantarfasziitis, wie ich es ja bezeichnet habe, vergesellschaftet. Es ist bis heute nicht klar, was ist da Henne und was ist Ei. Es ist entweder die Verknöcherung, die zu einem chronischen Reiz und dieser chronischen Entzündung führt, oder es ist die chronische Entzündung, weil wir wissen auch, dass chronisch entzündete Gewebe zum Verknöchern neigen. Wichtig ist, Man kann diesen Entzündungsreiz gut bessern und damit dem Patienten ein sehr gutes Stück Lebensqualität zurückgeben, zumindest in sehr vielen Fällen zurückgeben. Man wird aber diese Verknöcherung nicht wegbekommen. Solange die aber nicht schmerzhaft ist, stört die auch in keiner Art und Weise.
Habe ich das dann richtig verstanden? Schmerzhaft ist nicht die Verknöcherung am Fuß, sondern die Entzündung, die dadurch ausgelöst wird.
Genau, das ist ein ganz kleiner Sporn. Den gibt es übrigens auch im Ansatz der Achillessehne mit ganz ähnlicher Sache. Und wie gesagt, diese Verknöcherung kriegt man nicht weg. Die kriegt man auch operativ nicht wirklich weg, sondern man kann die Zugrichtung der Sehne operativ ändern. Wobei das der letzte Schritt ist nach Versagen aller anderen Therapieoptionen. Die stört nicht, sondern dieser Entzündungsreiz, dieser chronische Entzündungsreiz, das ist das, was den Patienten Schmerzen verursacht und das ist das, was man auch bessern will und sollte. Sie haben angesprochen, dass Patienten oft mehrere Therapielinien schon hinter sich haben. Und ich habe ja angedeutet, dass viele Patienten schon über längeren Zeitraum Schmerzen haben. Das liegt an mehreren Ursachen. Das eine ist, dass, und das betrifft uns alle vermutlich, dass wir ja nicht bei dem ersten Zwicken schon mal zum Arzt gehen, zumindest in der Regel nicht, sondern erst mal ein bisschen abwarten. Und das ist auch absolut korrekt. Also wenn ein Patient zu mir kommen würde, der jetzt seit, übertrieben gesagt, lediglich eine Woche Schmerzen hat, den würde ich auch nicht sofort strahlentherapeutisch behandeln. Das zweite ist, dass man meistens erst mal Versuche unternimmt, das mit Schmerzmitteln, mit sogenannten nicht-steroidalen Antiphlogistika über ein paar Tage zu behandeln. Und auch da gibt es schon einige Patienten, die sehr gut darauf ansprechen. Und dann ist es auch so, dass einige Patienten schon allein von einer Entlastung profitieren, also zum Beispiel von der Einlagenversorgung mit einem Fersenpolster. Und wenn das versagt hat, dann kommt aber auch allmählich die Strahlentherapie ins Spiel. Es gibt noch andere Behandlungsoptionen, wie zum Beispiel Stoßwellen, die allerdings eine relativ gemischte Datenlage haben.
Und was passiert dann? Also wir haben gesagt, wir können nicht die Verknöcherung behandeln, wir können die Entzündung behandeln. Wie wirkt da diese Bestrahlung, dass die Entzündung weggeht?
Ich habe schon angedeutet, dass die Bestrahlung in verschiedenen Stufen in der Entzündungskaskade angreift. Das eine ist Entzündungszellen, die in dem entzündeten Gewebe drin sind, die senden Botenstoffe aus, um neue Entzündungszellen anzulocken. Und hier greift die Strahlentherapie modulierend ein. Also es wird die Ausschüttung von den Botenstoffen geändert, sodass nicht mehr so viele neue Entzündungszellen in dieses Gewebe einwandern. Ein zweiter Angriff ist, Entzündungszellen fließen ja durch die Blutbahn, halten sich dann praktisch an dem Blutgefäß innen fest und können dann ins entzündete Gewebe wandern. Und auch dort ist es so, dass die Entzündungszellen zum Teil die Funktion verlieren, sich so gut an der Gefäßwand festzuhalten und damit nicht mehr so gut in das entzündete Gewebe reinwandern können, sodass man dort auch die Entzündungskaskade unterbrechen kann. Und dann gibt es noch ein paar andere Schritte, also mehrere andere Schritte, wo es noch angreift. Vielleicht der wichtigste von den anderen ist, dass man die sogenannte Stickstoffmonoxidsynthesase, also es ist ein Enzym, das Stickstoffmonoxid herstellt, die wird in ihrer Funktion gehemmt, also es ist ein Enzym in der Zelle. Und dieses Stickstoffmonoxid ist ein ganz wichtiger Trigger von der Entzündungsreaktion. Und auch dadurch nimmt dieser Entzündungsreiz ab.
Ist es denn bei Arthrosen und so Tennisellbögen, die wir auch angesprochen haben, schon kurz, ist es da ähnlich der Ablauf oder ist es anders?
Also bei diesen Erkrankungen, die Sie jetzt angesprochen haben, Tennisellbogen, Arthrosebestrahlungen oder auch die Schulterarmsyndrome, ist die Wirkung sehr ähnlich. Also die rechnen wir auch zu dieser Gruppe der degenerativ und degenerativ entzündlichen Erkrankungen dazu. Also auch dort steht die antientzündliche Wirkung der Strahlentherapie im Vordergrund. Während man bei klassischen Sehnenentzündungen oder Schleimbeutelentzündungen, die man auch behandeln kann, was ja vor allem auch das Schulter-Arm-Syndrom betrifft, auch eine generelle Heilung erreichen kann. Also wenn der Entzündungsreiz weg ist, dann ist der Patient auch damit erstmal geheilt. Oder auch bei der Epikondylitis, also im Tennisellbogen ist es so. ist es bei den Arthrosen ein kleiner Unterschied. Ein arthrotisches, also ein abgenutztes Gelenk, das ist abgenutzt. Und das können wir auch durch keine Methode der Welt wieder komplett wiederherstellen. Der Goldstandard bei vielen Arthrosen ist die Operation, zum Beispiel ein Gelenkersatz. Aber auch das stellt ja nicht das normale Gelenk wieder her, sondern ich ersetze es durch ein Kunstgelenk. Und bei der Strahlentherapie, das, was abgenutzt ist am Gelenk, das können wir nicht bessern. Aber in so einem abgenutzten Gelenk ist natürlich ein Entzündungsreiz drinnen. Und den können wir in vielen Fällen bessern. Und da kommt es einfach darauf an, auch sehr gut und sehr eng mit den Kollegen der Orthopädie und Unfallchirurgie zusammenzuarbeiten. Die Strahlentherapie ist bei den Arthrosen in vielen Fällen nicht der Goldstandard. Aber es gibt zum Beispiel viele ältere Patienten oder Patienten, die Kontraindikationen gegen eine Narkose oder gegen eine Operation haben, denen wir sehr gut helfen können. Aber auch jüngere Patienten, die zum Beispiel eine sehr gute Gelenkfunktion haben, trotzdem Schmerzen haben und wo man sagt, man möchte einen Gelenkersatz noch hinauszögern, weil man ja auch die Gelenke nicht unbegrenzt wechseln kann und die auch keine unbegrenzte Haltbarkeit haben. Also da kommt es einfach wirklich auf die Absprache an und deswegen sehen wir da auch sehr viele Patienten.
Und wie genau ist denn jetzt der Ablauf bei so einer Bestrahlung?
Genau, das hat man ja vorher schon mal angesprochen gehabt, sind dann ein bisschen davon abgekommen. Als erstes kommt der Patient zum Gespräch. Ich habe schon angedeutet, dass wir uns das anschauen. Wir schauen uns den Patienten an, sprechen mit denen, untersuchen den natürlich auch und dann stellen wir die Indikation zur Strahlentherapie. Das heißt, wir entscheiden, ja, für den Patienten ist eine Strahlentherapie eine gute Therapieoption oder im Einzelfall auch mal nein. Da können wir mit der Strahlentherapie halt auch vielleicht nicht das erreichen, was man erreichen sollte. Oder es besteht eben dann keine Indikation zur Strahlentherapie. Und danach geht es in die Strahlentherapieplanung. Das kommt so ein bisschen darauf an, über welche Gelenke oder über welche Körperregion wir reden. Manchmal macht man diese Plan sogenannt konventionell. Das heißt, wir zeichnen das am Patienten an, gegebenenfalls auch mal unter Durchleuchtung an. Und manchmal machen wir ein Planungscomputertomogramm, also ein CT ohne Kontrastmittel, nur von dieser zu bestrahlenden Läsion und planen es dann dreidimensional am Computer, die Bestrahlung. Insgesamt braucht man für die Planung zwischen 3 und 7 Tagen und danach geht es mit der eigentlichen Bestrahlung los. Für diese degenerativ und degenerativ entzündlichen Erkrankungen, das habe ich ja schon gesagt, werden in der Regel 6 Bestrahlungssitzungen angesetzt und diese 6 Bestrahlungssitzungen allerdings auch nicht täglich hintereinander wie bei einem bösartigen Tumor, sondern die Patienten werden 2 bis 3 Mal pro Woche bestrahlt. Also zumeist entweder Montag, Donnerstag, Dienstag, Freitag oder manchmal 3 Mal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Das machen wir so ein bisschen davon abhängig, wie es für einen Patienten logistisch besser handzuhaben ist. Also da gibt es keinen Unterschied in der Wirkung, ob man 2 mal oder 3 mal pro Woche bestrahlt.
Noch eine kurze Nachfrage. Wie lange dauert es dann? Also wie lange muss so ein Patient da bestrahlt werden?
Die einzelne Bestrahlungssitzung ist relativ kurz. Also wenn man ein Gelenk bestrahlt, die eigentliche Bestrahlungszeit ist ungefähr 1 bis 1,5 Minuten. Der gesamte Termin für den Patienten dauert ungefähr 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Das liegt daran, wir müssen den Patienten lagern, genau ausrichten. Wir wollen ja auch das treffen, was wir eigentlich vorhaben zu treffen. Und so dieses Gesamtpaket mit Lagerung, Lagerungskontrolle und Bestrahlung 10 Minuten, Viertelstunde. Für die Lagerung, das ist vielleicht noch eine wichtige Information, zeichnen wir dieses Bestrahlungsareal am Patienten an. Und zwar wird er mit Linien markiert, die werden auf der Haut angemalt. Wir haben in unseren Bestrahlungsräumen ein Laserkoordinatensystem und nach diesem Laserkoordinatensystem können wir den Patienten ausrichten. Und eben diese Laserkoordinaten werden angezeichnet. Und nach Abschluss der Strahlentherapie blasten wir aber rasch ab und werden dann auch rasch verschwinden, dass man da keine Angst haben muss. Vielleicht noch eine kurze Anekdote, weil ich oder Anekdote ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber eine kurze Information, weil ich gerade schon über das Anzeichnen gesprochen habe. In Deutschland wird in meines Wissens nach in allen Institutionen angezeichnet. Ich kenne es aber aus dem Ausland, vor allem aus den angelsächsischen Ländern, da wird dieses Laserkoordinatensystem tatsächlich tätowiert. Nicht erschrecken, es wird nicht das ganze Laserkoordinatensystem tätowiert, sondern die Eckpunkte. Und wenn man nicht genau hinschaut, schaut es dann aus wie Muttermal. Aber ich finde das trotzdem eigentlich eine ganz nette Anekdote immer am Rande.
Tut es weh?
Nein, von der Bestrahlung spürt man gar nichts. Also es tut weder weh, noch wird es warm, noch wird es heiß. Also auch eine Wärme kann man nicht spüren. Man kann im Labor eine Temperaturerhöhung messen, die liegt ungefähr bei einem 2000stel Grad. Also das kann tatsächlich kein Patient wahrnehmen.
Wird das denn dann gleich besser, die Schmerzen, oder dauert es länger?
Tatsächlich ist es so, dass das Ansprechen zeitverzögert auftritt. Das heißt, in den meisten Fällen bessern sich die Schmerzen zeitverzögert nach Strahlentherapie. Es ist ungefähr so ein Viertel bis ein Drittel der Patienten, die bereits unter Strahlentherapie eine Schmerzbesserung haben. Die meisten Patienten sprechen zwischen 3 und 6 Wochen nach Strahlentherapie an. Dort ist in der Regel dann auch das endgültige Ergebnis erreicht. Es gibt Einzelfälle, die bis zu 10 Wochen danach ansprechen, was sich dann aber nicht getan hat. Das tut sich dann aber auch nicht mehr nach der Strahlentherapie von diesen degenerativ und degenerativ entzündlichen Erkrankungen.
Warum dauert es länger, bis das besser wird?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe schon angedeutet, wie die Strahlentherapie in die Sinuskaskade eingreift. Vermutlich ist es so, dass tatsächlich dieses weniger Anfluten von neuen Entzündungszellen eben diese zeitlich verzögerte Ansprechen nach sich zieht. Aber es ist tatsächlich nicht hundertprozentig geklärt. Es ist aber so, dass sich das durch alle Studien durchzieht. Also das kennt man von den Arthrosen, von Tennisellbogen, Schultersyndrome, Sehnenansatzentzündungen, Fersensporen. Bei all diesen Erkrankungen aus diesem Formenkreis ist es in der Regel das zeitverzögerte Ansprechen, und zwar in allen Studien.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, wie Sie gesagt haben, die Patienten kommen 2 bis 3 Mal die Woche zu einem kurzen Termin und ungefähr 6 Mal müssen sie kommen, dann ist die Behandlung nach 2 bis 3 Wochen beendet. Sind die Patienten dann geheilt oder gibt es eine Nachbehandlung oder kommt es immer wieder?
Grundsätzlich ist damit die Behandlung abgeschlossen. Wir sehen die Patienten in der Regel nach 12 Wochen zur Nachsorge. Ich habe angedeutet, dass es ansprechend zeitverzögert ist, und nach 12 Wochen kann man es gut beurteilen, wie das endgültige Ergebnis ist. Wenn die Patienten dann noch Restschmerzen haben oder nicht angesprochen haben, dann kann man Bestrahlung sehr gut wiederholen. Auch Patienten, die nicht ausreichend angesprochen haben oder gar nicht angesprochen haben, haben noch eine relativ gute Chance auf eine zweite Bestrahlungsserie, auch wieder mit 6 Bestrahlungssitzungen anzusprechen. Das betrifft im Übrigen auch Patienten, die Schmerzrezidiv erleiden, also zum Beispiel Patienten mit dem Fersensporn, wie Sie es ausgedrückt haben, die nach Jahren oder so als Wiederschmerz entwickeln, die kann man auch rebestrahlen. Und auch die profitieren nochmal deutlich von der Rebestrahlung. Das heißt, man würde aber so eine zweite Serie nur machen, wenn dann auch weiterhin Schmerzen bestehen. Nicht grundsätzlich bei Patienten, die schmerzfrei sind.
Gibt's während der Strahlentherapie Nebenwirkungen?
Die klassischen Nebenwirkungen, die man von der Strahlentherapie bösartiger Tumore kennt oder die, sagen wir in der Bevölkerung oft so rumgeistern, die treten dabei in der Regel gar nicht auf. Also man kennt ja die Hautrötung, die sogenannte Radiodermatitis, Schleimhautentzündungen. Das ist was, das tritt bei dieser niedrigen Dosis in der Regel gar nicht auf. Also ich habe es nicht einmal erlebt, und wir behandeln viele Patienten, ungefähr ein Drittel unserer Patienten bis 40% unserer Patienten kommen mit solchen Erkrankungen. Was man allerdings beobachtet, ist, dass ungefähr 5 bis 10% der Patienten am Abschluss der Strahlentherapie, also praktisch zum letzten Bestrahlungstermin, etwas mehr Schmerzen haben. Das hält nicht länger an. Also da gibt es keine Fälle, wo das länger anhält. Das kann mal ein paar Tage, mal ein, zwei, drei Wochen anhalten, aber nicht länger. Und es hat keinen Vorhersagewert. Also weder, dass man sagen kann, oh, das ist aber gut, da tut sich was, noch, dass man sagen kann, um Gottes Willen, wenn es so anfängt. Nein, diese Patienten sprechen nicht besser und nicht schlechter an als die übrigen Patienten, aber es ist einfach eine Beobachtung, die sich auch durch nahezu alle Daten und Kollektive beziehungsweise Studien durchzieht. Und es sind immer so zwischen 5% und 10%. Das muss man einfach mit dem Patienten besprechen, damit man da nicht entsetzt ist, wenn sowas tatsächlich mal auftritt.
Jetzt gibt es ja ab und zu die Angst, dass man durch eine Bestrahlung auch einen Tumor auslösen könnte. Wie hoch ist denn da das Risiko in Wirklichkeit?
Also wenn man über diese Dosen spricht bei der Bestrahlung degenerativ und degenerativ entzündliche Erkrankungen, dann ist das Risiko sehr gering. Ja, es ist so. Die Strahlung, die wir einsetzen, also die ionisierende Strahlung, kann bösartige Tumore auslösen, in der Regel mit einer Latenz von 20 bis 25 Jahren. Das heißt, wenn ein Tumor ausgelöst wird, treten die regelhaft nach dieser Zeit auf. Man kann das Risiko berechnen. Es gibt keinen einzigen Fall, den in der Literatur beschrieben worden wäre, bei vielen tausend Patienten, wo ein Tumor eindeutig auf so eine Bestrahlung zurückzuführen ist. Das berechnete Risiko ist in der Größenordnung 0,0 irgendwas Promille nach 20 bis 25 Jahren. Es kommt natürlich so ein bisschen auch auf andere Faktoren drauf an. Es kommt natürlich auf die Größe des Zielvolumens, also des bestrahlten Areals an. Es kommt ein bisschen darauf an, wo am Körper liege ich. Und natürlich auch auf das Alter des Patienten kommt es ein bisschen darauf an. Aber insgesamt ist das Tumorinduktionsrisiko sehr, sehr gering.
Wie ist denn es im Vergleich mit anderen Behandlungsmethoden, die bei solchen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt werden?
Ja, danke. Das ist ein gutes Stichwort. Tatsächlich, das Risiko ist gering, das habe ich gesagt. Also auch bei jüngeren Patienten näher am Körperstamm ist es ja immer noch im 0, irgendwas Promille-Bereich. Und eine Alternative ist, dass die Patienten über einen längeren Zeitraum Schmerzmittel einnehmen, mal als Beispiel. Und da ist das Risiko, dass sie durch die Schmerzmittel zum Beispiel Magengeschwür entwickeln, vielleicht sogar Magendurchbruch oder eine chronische Nierenschädigung, ist deutlich größer. Also das darf man nicht vergessen. Es herrscht, ja, vielleicht ist Angst der falsche Ausdruck, aber sehr viel Respekt vor ionisierender Strahlung bei uns in der Bevölkerung. Das ist auch gut, dass da Respekt herrscht, das muss man sagen. Aber man muss natürlich immer auch das im Vergleich sehen. Und da ist man tatsächlich vom Risikoprofil insgesamt besser als manche andere Therapien. Zumindest wenn die über einen langen Zeitraum eingesetzt werden.
Gibt es denn trotzdem Patienten, bei denen die Bestrahlung nicht eingesetzt wird oder die nicht geeignet sind dafür?
Ja, solche Patienten gibt es. Das ist allerdings sehr selten. Also Patienten, für die es tatsächlich nicht in Frage kommt, das sind Einzelfälle. Das Einzige, was mir da tatsächlich einfällt, sind Patienten, die entweder vorbestrahlt sind an einem Areal, wobei man selbst dann noch mal im Einzelfall überlegen kann, das zu tun. Und vorbestrahlt meine ich jetzt bei einem Tumor genau an dieser Stelle vorbestrahlt, also eine hohe Dosis an der Stelle bekommen haben. Und das sind absolute Raritäten. Oder Patienten, die eine absolute Kontraindikation haben gegen die Strahlentherapie. Da kann ich mich aber an keinen Patienten erinnern, der irgendwie eine Grunderkrankung, eine genetische Grunderkrankung hatte, die ich jemals gesehen hätte. Es gibt aber natürlich Patientengruppen, bei denen man vorsichtiger ist. Ein Aspekt ist zum Beispiel das Alter. Viele von den Patienten sind ja in einem Alter von, sagen wir mal, älter als 40 Jahre. Da ist es überhaupt kein Thema. Aber wir haben auch Anfragen von deutlich jüngeren Patienten. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Patienten, Leistungssportler mit Sehnenansatzentzündungen, Anfang 20. Auch die würde ich grundsätzlich behandeln, aber man ist natürlich in der Indikationsstellung kritischer, man überprüft nochmal kritischer, was ist schon dann vor Therapien erfolgt, hat man noch eine andere alternative Möglichkeit, die man davor austesten sollte, also da schaut man nochmal genauer hin bei solchen Patienten. Eine Kontraindikation sind natürlich auch Schwangere, die würde man auf jeden Fall nicht behandeln. Und auch bei jüngeren Frauen im gebärfähigen Alter machen wir regelhaft einfach einen Ausschluss einer Schwangerschaft, also auch wenn es die Patientinnen anamnestisch, also ausschließen, gehen wir da einfach auf Nummer sicher und testen das zur Sicherheit noch, damit wir dort auch die bestmögliche Sicherheit für unsere Patienten bieten können.
Wir haben ganz viel gesprochen über diese degenerativen, entzündlichen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, wie einen Fersensporn, Tennisarm, Arthrose. Sie hatten am Anfang aber auch noch andere Krankheitsbilder angesprochen, zum Beispiel diese Strang- und Knotenbildung an der Hand. Wie verhält sich's denn damit?
Genau, ich hatte ja angesprochen, dass es auch die sogenannten proliferativen Erkrankungen gibt, zum Beispiel den sogenannten Morbus Dipitra, den Sie ja beschrieben haben, der typischerweise an der Hand auftritt, den es auch unter anderen Namen am Fuß gibt. Das ist ein bisschen eine andere Herangehensweise. Dort geht es darum, die Erkrankung zum Stoppen zu bringen, also dass diese Knoten- und Strangbildung nicht weitergeht und dann zur Verkrümmung der Finger führt. Man braucht da etwas höhere Dosen, bestrahlt täglich, in der Regel 5-mal hintereinander, hat dann einen Abstand von 3 Monaten und macht dann nochmal weiter mit 5 weiteren Bestrahlungen. Dort gibt es tatsächlich auch dann teilweise ganz leichte Nebenwirkungen wie eine Hautrötung, die aber rasch wieder abheilt, weil man einfach etwas höhere Dosen braucht. Und dort geht es darum, wie ich schon erwähnt habe, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten, um dann weitere Therapien vermeiden zu können, also damit gute Erfolge. Auch dort arbeiten wir sehr eng mit den Kollegen der Handchirurgie zusammen. Es gibt auch keine Überschneidungen, weil für uns in der Strahlentherapie tatsächlich nur die niedrigen Stadien in Frage kommen, also das sogenannte Stadium 0, also man zum ersten Mal Knoten und Stränge tasten kann, aber es noch nicht zu einer Verkrümmung der Finger gekommen ist, bis maximal Stadium 1, wo eine minimale Einziehung der Finger vorliegt. Wenn es dann weiter fortgeschritten ist, dann ist es tatsächlich nichts mehr für den Strahlentherapeuten, sondern dann ist es tatsächlich ein Krankheitsbild, das dann zum Handchirurgen gehört.
Aber da ist ja keine Entzündung, die vorliegt und die man durch die Bestrahlung versucht abklingen zu lassen, sondern was ist das? Also wie kommt es zu dieser Verkrümmung oder Verknotung der Hand?
Im Grunde ist es eine gutartige Wucherung dieser Bindegewebszellen, die vermehrt unflexible Substanzen produzieren, die eben zu diesen strangartigen Verknotungen führen. Und dort geht es auch nicht darum, einen Entzündungsreiz zu bessern, sondern die Funktion dieser Zellen zu beeinträchtigen. Deswegen braucht man auch die etwas höheren Dosen. Das ist bei diesen gesamten Erkrankungen aus diesem proliferativen Formenkreis der Fall. Beispielhaft hatten Sie ja die Morbus Dipitra angesprochen. Dasselbe gibt es am Fuß, wie gesagt, unter anderem Namen. Gibt aber noch andere Krankheitsbilder, die damit reinfallen. Zum Beispiel gibt's nach der Implantation von künstlichen Gelenken, vom Hüftgelenken, Verknöcherung in der Gelenkkapsel. Auch dort setzt man eine Bestrahlung in dieser Art und Weise ein, um diese Verknöcherungen zu verhindern. Zumindest in Risikofällen kann man das gut machen oder bei dieser Abtragung von solchen Verknöcherungen. Oder auch bei so Keloiden, also bei überschießenden Narbenbildungen, kann man das auch ähnlich machen, auch mit ähnlichen Dosen. Dort ist allerdings die Zusammenarbeit mit den Dermatologen oder plastischen Chirurgen ganz wichtig, weil man dort die Bestrahlung ganz streng, sogenannt perioperativ durchführt. Das heißt, diese überschießenden Narbenbildungen werden wegoperiert und direkt im Anschluss muss mit der Bestrahlung begonnen werden, wenn der zeitliche Abstand zu groß ist. Und groß heißt hier über 4 Stunden postoperativ, dann sind die Ergebnisse deutlich schlechter. Das heißt, da arbeiten wir aber auch wirklich sehr gut Hand in Hand mit den Kollegen.
Wenn sich jetzt jemand mit diesen Krankheitsbildern vielleicht angesprochen fühlt und sich gerne einfach mal beraten lassen möchte, wo kann er sich denn hinwenden?
Danke für den Hinweis. Klar, der kann sich jederzeit an uns wenden. Einfach ganz normal Kontakt aufnehmen, am besten telefonisch einen Beratungstermin bei uns in der Ambulanz vereinbaren. Da geht es ja einfach erstmal darum, dass man den Patienten anschaut, sich die Erkrankung anschaut, sich beraten lässt. Und dann kann man gemeinsam mit dem Patienten eine Entscheidung treffen, ist das was für eine Strahlentherapie oder ist es eben nichts für eine Strahlentherapie? Ein anderes Angebot, das wir für die Patienten haben, ist, dass wir auch Außensprechstunden anbieten. Wir haben regelmäßig Außensprechstunden sowohl in Bad Reichenhall als auch in Trostberg, dort in den Kliniken. Patienten, die jetzt zum Beispiel nicht so mobil sind und sich einfach beraten lassen möchten, können sich auch gerne dort mal in der Außensprechstunde vorstellen. Ich muss da allerdings ein bisschen vorwarnen, die Wartezeiten, um dort einen Termin zu bekommen, sind deutlich länger als hier in Traunstein. Es kann einige Wochen, manchmal sogar ein paar Monate dauern, weil wir natürlich nicht regelhaft dort sind. Und die Therapie können wir dort natürlich nicht durchführen. Da geht es tatsächlich nur um die Beratungstermine. Aber auch Nachsorgetermine machen wir dort regelmäßig. Zumeist sind wir ein- bis zweimal einen halben Tag pro Woche in Reichenhall vor Ort und so alle zwei Wochen, drei Wochen mal einen halben Tag in Trostberg vor Ort. Und es sind natürlich schon viele Termine langfristig Nachsorgen vergeben. Aber grundsätzlich die Möglichkeit besteht und wir freuen uns auch, wenn ein Patient sich dort einfach mal zur Beratung vorstellt.
Und zum Abschluss noch die Frage, was meinen Sie, Herr Dr. Hautmann, wo geht die Reise hin mit der Strahlentherapie bei den gutartigen Erkrankungen?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage, wo die Reise hingeht. Das ist ein bisschen in die Zukunft schauen. Das kann leider keiner von uns als Ärzte. Deswegen kann man auch nie versprechen, wie das Ergebnis der Patienten ist. Aber vielleicht mal so, was aktuell läuft. Es gibt einige Arbeitsgruppen, die sich auch wissenschaftlich damit beschäftigen. Das habe ich in meiner Zeit am Universitätsklinikum Regensburg auch viel gemacht. Da laufen auch noch Studien, die ich damals initiiert habe. Zum Beispiel eine Studie zur Kiefergelenkarthrose, also eine seltene Arthrose, die aber die Patienten sehr stark im Alltag beeinträchtigt, weil man das Kiefergelenk in der Regel nicht gut ruhig stellen kann. Habe ich immer noch eine sehr gute Zusammenarbeit mit den zahnärztlichen Kollegen in dem Fall, die sich schwerpunktmäßig darum kümmern. Dann gibt es eine Arbeitsgruppe unserer Fachgesellschaft, der DEGRU, die sich damit beschäftigt, wo ich selbst auch im Vorstand mit dabei bin. Wir sind gerade dabei, die Leitlinie, die es zu diesem Thema gibt, zu überarbeiten. Sind auch gerade dabei, Lehrbücher, die es dazu gibt, einfach zu überarbeiten. Also zumindest ist es sehr aktiv, auch um diesen Aspekt der Strahlentherapie. Vielleicht als letztes Wort dann nochmal eine kleine Anekdote. Sie haben gefragt, wo geht die Reise hin in der Strahlentherapie? Das konnte ich, oder in der Strahlentherapie der nichtmaligen Erkrankungen hin, das konnte ich, glaube ich, ganz gut beantworten. Aber die Strahlentherapie nichtmaligen Erkrankungen hat natürlich auch eine lange Geschichte. Sogar die Pionierpatientin der Strahlentherapie, das heißt die Patientin, die das erste Mal mit ionisierenden Strahlen behandelt wurde, in dem Fall damals noch mit weichen Röntgenstrahlen, war eine Patientin mit einer nicht maligen, also einer gutartigen Erkrankung. Das war in den 1890er Jahren in Wien, damals ein jüngeres Mädchen, das einen gutartigen sogar Nävus hatte, also so eine Art Mongolenfleck kann man sagen, also ein überdimensioniertes Muttermal, die damals schon erfolgreich bei dieser nicht maligen Erkrankung behandelt wurde.
Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs, und mit dem Privatdozenten Dr. Matthias Hautmann, Chefarzt der Abteilung für Strahlentherapie am Klinikum Traunstein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.